Liebe Gemeinde, ich freue mich, nach der Trauung, die ich am Sonntag hier schon erleben durfte, auch heute, wo eine Lücke im Predigtplan war, wo noch Waldgottesdienst drin stand, dass ich heute bei euch predigen darf. Ab dem nächsten Mal werde ich eine Kindergeschichte mitbringen. Heute starte ich mit meiner ganz eigenen Geschichte und deswegen geht die Hand in Hand in die Predigt über. Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin geboren in Nürnberg. Mein Vater ist Cellist. Er arbeitet an der Staatsoper in Nürnberg. Meine Mutter ist Erzieherin. Sie hat aber vor allen Dingen, weil ich 4 Geschwister habe, ganz lange Zeit einfach nur auf uns 5 aufgepasst. Ich habe eine Schwester. Sie lebt in Sydney, Australien. Ich habe noch 3 Brüder, davon ist einer in Älmhult in Schweden, das ist dort, wo das Hauptquartier von IKEA ist. Ein weiterer ist in der Schweiz, am Lago Maggiore. Und der dritte, der ist noch in der Nähe, der ist bei Hersbruck, ein bisschen östlich von Nürnberg. Mein Vater ist vom Papier her evangelisch, meine Mutter vom Papier her katholisch. Und das, was wir Freikirche der 7. Tags Adventisten nennen, habe ich das allererste Mal in der Schule gehört, als ich eine wunderhübsche Frau kennenlernte, die sich hat taufen lassen. Insofern bin ich auch kein Gewächs aus der Gemeinde, sondern jemand, der zur Gemeinde dazugekommen ist. Glaube hat in meiner Familie nie eine so große Rolle gespielt. Vielleicht noch in der Kindheit, und meine Mama wird nicht müde, mir zu erzählen, dass ich in der 3. Klasse Waldorfschule schon gesagt habe, dass Religion mein Lieblingsfach ist. Und auf die Frage, wieso das denn mein Lieblingsfach sei, sagte ich immer, ja, das sind die schönsten Geschichten. Aber es ist eben das eine, ob etwas eine schöne Geschichte ist oder ob man etwas für wahr hält, ob etwas tatsächlich erfahrbar ist. Und ein Gott, der wirklich ist, den habe ich erst viel später kennengelernt. Ich habe dann auch im Religionsunterricht gelernt, dass mein Name Fersenhalter oder Betrüger heißt. Das war eine Zeit, in der ich mich dann nur noch mit meinem zweiten Namen habe ansprechen lassen, weil ich mir gedacht habe, was haben sich nur meine Eltern dabei gedacht, mir so einen Namen zu geben. Das ist ja ein schönes Geschenk. Später habe ich dann gelernt, Jakob hat tatsächlich von Gott einen neuen Namen bekommen, aber ich muss mich hier Zeit meines Lebens mit meinem Namen rumschleppen. Ja, Jakob hat den schönen Namen Israel bekommen, was so viel heißt, wie Gott streitet für uns, Gott kämpft für uns. Und ich werde nach Offenbarung einen neuen Stein bekommen für all die überwinden, auf dem ein neuer Name steht, den Gott mir geben wird. Und ich glaube, auf den Tag freuen wir uns alle, auch wenn ich mich mit meinem Namen natürlich angefreundet habe. Ich bin also in meiner Kindheit mit klassischer Musik groß geworden. Ich habe 2 Instrumente gelernt, aber mittlerweile spiele ich eins, was ich nicht gelernt habe. Also ich habe Geige gelernt, viele Jahre lang. Und Klavier einige Jahre lang, aber das ist nie so in meine Finger gewandert. Insofern bin ich froh, dass wir hier jemanden haben, die so schön spielt und es ermöglicht, dass wir gemeinsam so schön singen können. Und ein Instrument, das ich nicht gelernt habe, ist die Gitarre und das spiele ich nach wie vor sehr viel und häufig. Das hängt einfach damit zusammen, dass in der Adventjugend immer dann, wenn wir mit Teenagern oder als Jugendliche zusammenkommen, dass man da mit der Gitarre alles begleiten kann, das sehr leicht ist. Man kann das Instrument überall mitnehmen, egal ob draußen oder im Wohnzimmer oder überall. Und da ist das einfach sehr praktisch. Insofern macht mir Gitarre spielen auch sehr viel Freude. Nach Waldorf Kindergarten und Schule wechselte ich an alle möglichen Schulen. Ich war dann an einer Grundschule, ich war, weil ich ein Träumerle war, dann auf einer Hauptschule, dann war ich auf einer Realschule, dann war ich auf einer Übergangsklasse und dann war ich auf dem Gymnasium. Insofern habe ich alle Schularten durchgemacht und kann an der Stelle mit all denjenigen, die noch ein bisschen jünger sind und meinen, ihre Schule sei die schlimmste, ein Stück weit mitfühlen und sagen, naja, es geht alles noch, bestimmt auch noch schlimmer. Nach meiner Schulzeit, in der ich eben auch diese wunderhübsche Frau kennengelernt habe, ging es für sie, sie ist meine heutige Frau, nach Afrika. Sie hat eine Missionsfreizeit besucht und ist dort mit Predigten in Kenia oder Tansania unterwegs gewesen. Und für mich ging es mehr oder weniger freiwillig zu den Gebirgsjägern, zum Bund, wo ich meinen Grundwehrdienst gemacht habe. Denn das war noch die Zeit, in der der Grundwehrdienst noch nicht abgeschafft war, sondern man noch entscheiden musste, mache ich ein freiwilliges soziales Jahr oder mache ich ein Jahr beim Bund. Und weil ich schon in der Schulzeit Praktika in Kindergärten mit behinderten Menschen ein Ähnliches gemacht hatte, habe ich gesagt, wenn ich das schon machen muss, dann will ich mal wohin, wo ich körperlich richtig an die Grenzen komme. Und deswegen bin ich zum Gebirgsjägern gegangen, denn ich liebte die Berge, liebe immer noch die Berge, die ein bisschen höher sind als die Weinberge hier vor der Tür. Und die Gebirgsjäger, da habe ich gedacht, da habe ich eine Möglichkeit, wirklich mal an meine Grenzen zu kommen. Interessanterweise war es auch die Zeit oder das Jahr beim Bund, in der ich meine größte Gotteserfahrung gemacht habe, in der ich gelernt habe, dass Jesus, und ihr müsst mir an der Stelle verzeihen, wenn ich das noch einmal aus der Perspektive erzähle, bevor ich gläubig wurde, dass Jesus mehr ist als eine Figur, die einen Rock anhat, Badelatschen und meistens sehr weibliche Gesichtszüge, wenn man ihn denn mal irgendwo gemalt sieht. Das war für mich ein Teil dieses Glaubens, der am schwierigsten war. Es war nie schwer, sich einen Gott vorzustellen, der ganz weit weg ist. Ein Gott, der ganz weit weg ist, der vielleicht irgendwann mal den Anstoß gegeben hat, aber sonst alles sich selbst überlässt, das ist im Grunde genommen gar kein wirklicher Gott. Das ist einfach nur ein Gedanke, eine Theorie, ein Ursprung, irgendetwas. Aber Jesus ist die Provokation für jemand, der nicht so gläubig groß wird. Denn Jesus bedeutet, Gott lebt, interessiert sich für dich persönlich und will mit dir persönlich eine Beziehung aufnehmen. Er will erfahrbar sein, in dein Leben sprechen und auch als positiv, als ganz bereichernd in dein Leben sprechen. Das ist für jemand, der im Grunde genommen ohne Gott groß wird, viel zu viel. Etwas, wo man sagt, es ist zwar schön, aber zu schön, um wahr zu sein. Ich bin also zu den Gebirgsjägern gegangen. Und in dieser Zeit des Grundwehrdienstes, dort werden einem die Grundrechte eingeschränkt. Darunter versteht man etwas, das nennt sich Freizügigkeit. Darunter versteht man die Wahl des Wohn- oder Aufenthaltsortes. Während meiner Zeit bei den Gebirgsjägern war mein Aufenthaltsort die Kaserne. Und in dieser Anfangszeit, den ersten 3 Monaten, durfte man die Kaserne auch nicht einfach so verlassen. Da, wenn man nach Hause geschickt wurde, dann musste man vorher den Befehl kriegen, dass ein freies Wochenende anstand. Ansonsten hatte man sich einfach diesem Ort zu fügen. Die Kaserne durfte nur zu einer einzigen Gelegenheit verlassen werden. Und das war Sport. Und infolgedessen, egal wie schwer der Tag war, egal wie hart wir an diesem Tag schon unterwegs waren, habe ich mich immer danach, nach Dienstschluss, mit einem Freund aufgemacht und wir sind joggen gegangen. Einfach nur, um unseren Vorgesetzten zu zeigen, alle haben sie noch nicht untergekriegt. Es gibt auch kein Briefgeheimnis in dieser ersten Zeit. Die Vorgesetzten machten uns darauf aufmerksam, dass alles, was wir als Brief bekämen, von ihnen geöffnet werden könnte und dass sie es begrüßen würde, weil sie keine Lust hatten zu lesen oder ich weiß nicht, ob sie des Lesens überhaupt fähig waren, dass sie keine Lust hatten, das zu lesen, aber sie würden sich über eine Parfümnote freuen. Naja, die Meinungsfreiheit war eingeschränkt, das Recht auf freie Rede und Verbreitung der eigenen Meinung. Hier hatten wir einfach nur die Klappe zu halten. Oder im Chor dem Drillfeldwebel jawohl zu antworten. Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, all das war eingeschränkt und auf das Recht auf Eigentum beschränkte sich in dieser Zeit auf vielleicht ein kleines Schubfach, 30x30x30 cm in meinem Spind. Mehr Eigentum gab es in dieser Zeit nicht. Aber in diesem Spind lag die Bibel, für mich das allererste Mal. Und während einige beim Bund das Rauchen anfangen und viele ein Alkoholproblem danach hatten, war das für mich die Zeit, wo ich mit dem Rauchen aufhörte, mit dem Alkohol aufhörte, anfing in der Bibel zu lesen und auch erleben konnte, dass Gott tatsächlich ein erfahrbarer Gott ist. Und ab diesem Moment war Jesus für mich keine Provokation mehr. Jesus ist der Beweis, dass es Gott gibt und er lässt sich finden. Und das hat er in meinem Leben getan. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Worauf ich hinaus möchte mit dieser kleinen Geschichte in die Vergangenheit ist, dass ich in dieser Zeit von verschiedenen Rechten, die wir genießen, eingeschränkt war. Aber noch weit davon entfernt, wie Paulus sich bei einigen Briefanfängen nennt. Und ich schlage mit euch einfach mal wahllos einige auf, da zum Beispiel der Römerbrief zu nennen. Und wenn ich ganz in den Anfang des Römerbriefs schaue, da steht bei mir, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Denkt man ja erstmal, ist nichts Besonderes. Paulus, sein Name, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für eine Aufgabe. Schauen wir mal ins Philipperevangelium und dann werden wir erkennen, dass da ein gewisses System dahinter steckt. Auch im Brief an die Philipper heißt es zu Beginn, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Auch hier wird dieser Titel für beide genommen, für Paulus und Timotheus. Doch was sich hinter Knecht verbirgt, ist in Wahrheit das griechische Wort doulos. Und ich weiß nicht, ob in eurer Bibel auch so eine kleine Markierung ist. Bei mir heißt es hier mit einem kleinen A, kann ich unten nordschauen, das Wort bezeichnet einen leibeigenen Knecht oder Sklaven und drückt aus, dass Paulus und Timotheus mit Leib und Leben das Eigentum ihres Herrn waren oder sein wollten. Eigentlich spricht Paulus immer von sich in diesen Anfängen als doulos Christos, Sklave Christi. Jetzt frage ich euch, wer von euch möchte gerne Sklave sein? Der darf an der Stelle mal die Hand heben. Keiner. Man wartet ab, mal schauen. Ich werde die Frage nochmal stellen. Vielleicht gehen ja ein paar Hände nach oben. Ich habe mir auch gedacht, wer möchte schon Sklave sein in einer Zeit, wo Sklavendienst alltäglich war? Das Römische Reich baute sich darauf auf, dass es sehr wenige freie Bürger gab und eine Vielzahl an Sklaven. Eine römische Familie hatte überall Sklaven. Für jede Aufgabe gab es Sklaven. Das waren durchaus manchmal Dinge, die waren angesehen. So etwas wie ein Diaskolos, ein Lehrer. Das war ein angesehener Sklavenberuf. Dort lebte man mit einer Familie, unterrichtete die Kinder, war gebildet, war trotzdem Sklave und Eigentum dieser Familie. Es gab andere Sklavendienste und wir kennen das noch, was ich in 2 Wochen bei euch auch machen werde, die Fußwaschung. Das war ein Dienst, der war überhaupt nicht angesehen. Die Füße galten als unrein und diesen Dienst, den hat man den Niedrigsten überlassen. Es gab noch viel schlimmere Sklavendienste, die härtesten Arbeiten, all das, was man nicht mochte. All das wurde ähnlich wie heute ausgegliedert und an Leute übergeben, die man nicht achtete. Mit Sklaven konnte ganz anders umgegangen werden. Sie konnten geschlagen werden, bestraft werden. Ernährung, alles, was dazugehört, all das war nicht einfach so. Keiner hat widersprochen, wenn jemand mit seinem Sklaven auf furchtbare Weise umgegangen ist, denn es ist ja sein Eigentum. Sklaven wurden im Römischen Reich ganz anders bestraft. Es gab Todesstrafen, die wurde keinem römischen Bürger. Kein römischer Bürger durfte zum Beispiel gekreuzigt werden. Das war noch vor Christus durch Cicero abgeschafft worden. Man sagte, wir sind doch keine Hunde und ein Kreuzestod ist nur eines Hundes würdig. Erst dann, wenn man den Zusammenhang versteht, was das eigentlich bedeutet, weiß man, was Paulus sagt, wenn er zu seiner Zeit davon spricht, selbst Sklave zu sein. Im Galaterbrief, auch von Paulus, 1. Kapitel, Vers 10 heißt es, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich Menschen gefiele, so wäre ich Christi Sklave nicht. Er macht hier eine ganz klare Trennung. Für ihn ist dieser Titel, Sklave Christi zu sein, etwas, das ihn auszeichnet. Paulus beruft sich zwar an anderer Stelle auf sein römisches Bürgerrecht, aber Sklave Christi zu sein, bedeutet für ihn, dass sein Herr eben nicht andere Menschen sind, sondern dass sein Herr allein Gott ist. Ich möchte an dieser Stelle einige Texte im Neuen Testament anschauen, die ein Stück weit erklären, was Paulus mit diesem Sklaventitel meinen könnte. Denn auch Jesus spricht an anderer Stelle von dem Sklaven. Im Markus-Evangelium, 10. Kapitel, Vers 44, sagt er etwas über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen. Und auch hier ist vom Sklaven die Rede. Wer von euch der Erste sein will, der sei... Ich höre es schon murmelnd. Der sei der Niedrigste, euer aller Diener. Oder eben auch, der soll der Sklave sein. Hier ist auch vom Doulos die Rede. Wenn man sich das nochmal überlegt, wer von uns, wir sind jetzt unter uns, wer von euch, von uns, der Erste sein will, und hier ist immer noch die Rede vom Wollen, ja, wer das möchte, der sei euer aller Diener. Der Erste hat die Aufgabe, alles andere zu tragen, zu stützen, dafür zu sein, zu fördern, Raum zu geben, zum Wachsen zu bringen. All das. Wenn wir also in Gemeinde darüber sprechen, über Gemeindeältester, über Gemeinderat, über Leiter, dann sind das alles Aufgaben, die mit dem Dienen betraut sind, die mit dem Fördern bewandt sind. Aufgaben, die sich darum kümmern, dass wir hier im Miteinander eine Atmosphäre haben, in dem Wachstum möglich ist, geistlich, aber eben auch persönlich. Jesus sagt, wer von uns der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Auch im Gleichnis vom verloren gegangenen Sohn gibt es Sklaven. Da gibt es nicht nur die zwei Kinder. Als der verloren gegangene Sohn später zur Einsicht kommt, mein Weg hat mich nur in die Irre geführt. Ich bin ganz unten angekommen. Es ist besser, ein Sklave im Haus meines Vaters zu sein, als hier die Schweine zu füttern. Dann merken wir, dass hier dieses Gleichnis auch das Bild des Sklaven beinhaltet. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, Paulus hat uns doch zur Kindschaft berufen und nicht zur Sklaverei. Das stimmt, aber in dem Abschnitt, wo es um die Kindschaft geht, da geht es nur um unsere Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das wissen wir spätestens seit 1888, können wir nicht verdienen. Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Es ist niemals Ausdruck meiner eigenen Werke. In Johannes 8, Vers 34 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ist der Sünde Sklave. Wir haben immer einen Herrscher, ob wir das wissen oder nicht, ob wir ihn so nennen oder nicht. Wir haben immer etwas, was wir an alleroberste Stelle setzen. Das kann manchmal Karriere sein. Ich setze alles der Karriere unter. Mein weiterer Lebensweg, meine Vita, mein Lebenslauf, der muss an den entsprechenden Punkten, die entsprechenden Beförderungen, Abschlüsse und Ähnliches haben. Dann ist eben hier dieses Ansehen und so weiter. Dann ist das mein Herr und dann bin ich dieser Sklave. Wenn wir immer und immer wieder und immer wieder pausenlos, hier ist von einem Iterativ die Rede, der dieses Wiederholte zum Ausdruck bringen, die Sünde tun, dann sind wir der Sünde Sklaven. Und wir alle wissen, alles fängt mit einem Gedanken an. Aber wenn ich immer wieder denselben Gedanken denke, dann führt das letzten Endes zu einem Verhalten. Und wenn ich immer wieder dasselbe Verhalten tue, dann wird das was? Letzten Endes ein Stück meines Charakters. Und auf einmal denke ich nicht mehr über das Schlechte, sondern werde zu etwas Schlechten. Und so werde ich auch zum Sklaven der Sünde. Schlechte Gewohnheiten, all davon ist die Rede. Im 1. Korintherbrief 7, Vers 22 heißt es, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Heute Morgen in der Lektion haben wir noch gesprochen, dass Paulus im Galaterbrief sagt, hier ist weder Heide noch Jude, weder Mann noch Frau, aber eben auch weder Sklave noch Freier. Aber all das stimmt immer erst dann, wenn wir tatsächlich alle in Christus eins werden. Gab es zur Zeit Paulus noch Sklaven und Freie? Natürlich. Gab es noch Juden und Heiden? Natürlich, selbstredend. Frauen und Männer, brauchen wir nicht drüber reden, ganz klar. Ihm ist hier etwas an der Haltung gelegen. An der Haltung, die wir zum Ausdruck bringen, immer dann, wenn wir miteinander sind. Dann sollen wir einander dienen, Sklaven sein. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Dieser Preis, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er verbirgt sich. Wir sind erkauft. Dieses Bild zeigt auch, dass wir Kinder des Eigentums sein sollen. Ein Unterschied. Ihr Lieben, ihr kennt alle dieses Spiel, was Kinder immer spielen. Dort wird die Hände in den Tisch zusammengelegt und immer eine Hand oben drauf gelegt. Und man darf nie die unterste Hand sein. Und das geht dann so. Immer wieder eine oben drauf. Alleine funktioniert das nicht wirklich. Aber in der Gemeinde soll es eigentlich genau andersrum sein. In der Gemeinde sollten wir darum bemüht sein, immer die unterste Hand zu sein, immer hochzuheben, immer füreinander da zu sein, Fürsprecher zu sein. Das ist die Haltung, die Paulus sich verschreibt, wenn er von sich als Doulos Christus spricht, als Sklave Christi. Er sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Ich möchte auch mit einer Geschichte schließen. Eine Geschichte, die uns vielleicht etwas leichter macht, dieses Sklave Christi sein tatsächlich auch zu leben. Diese Geschichte spielte in Amerika, zu einer Zeit, in der es noch Sklaverei gab. Dort gab es einen Mann viel größer als ich. Dort gab es einen Mann viel breiter als ich, viel kräftiger als ich. Der hatte einen Bizeps wahrscheinlich so groß wie mindestens meine Wade. Ein unglaublich starker Mann. Seine Herkunft sah man ihm an der Hautfarbe an. Er wurde verkauft zum Baumwollpflücken. Und sein Herr brachte ihn auf den Markt. Das Problem war nur, dass sein ganzer Körper über und über, selbst im Gesicht, übersät war von dicken, großen, fetten Narben. Was ist der stärkste Mann, der kräftigste Mann denn schon wert, wenn er nicht gehorcht? Und ein Mann, der beim Verkauf aufgerichtet dastand, sich nichts bückte, nicht verneigte und seine Narben zum Schau trug. Wer will denn so einen Sklaven kaufen? Für jeden war doch gleich ersichtlich, wenn ich den kaufe, habe ich doch nur Scherereien. Er macht nicht das, was ich möchte und scheinbar haben nicht einmal schlimmste Verletzungen dazu beigetragen, dass dieser Stolz dieses Mannes gebrochen werden konnte. Sein Herr setzte also auch einen noch ganz niedrigen Preis an. Er wollte ihn einfach loswerden, denn er war ihm keine Hilfe. Er hatte nur Scherereien mit ihm. Er setzte einen ganz tiefen Preis an, aber es gab kaum Käufer. Alle schauten ihn nur an, sahen die Muskeln und all das, aber wussten, damit ist nichts anzufangen. Dann gab es einen Mann, der stand auf und bot den vollen Preis. Viel mehr, als der Haushalter eigentlich gefordert hat. Selbst dieser stolze Sklave drehte sich zu diesem Mann um. Und sagte zu ihm, ich werde dir nicht dienen. Ich bin kein Sklave. Ich werde dir nicht dienen. Der Mann ließ sich nicht davon abbringen. Er zahlte den vollen Preis. Viel mehr, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Brachte diesen Mann zu sich nach Hause und sagte zu ihm, ich entlasse dich in die Freiheit. Wenn du möchtest, kannst du bei mir arbeiten. Was denkt ihr? Wie hat sich dieser Sklave entschieden? Wäre er weggegangen, er wäre immer noch in einer Welt gewesen, die ihn nur als Sklaven betrachtet hätte. Überall bliebe er dort. Lebt er im Ansehen seines Meisters, wird für seine Arbeit bezahlt und darf leben. Was diese Geschichte uns beibringen möchte, ist ganz einfach. Sklave sein heißt gar nichts. Die Frage ist, wer ist dein Meister? Wenn Christus unser Meister ist, dem, für den wir alles hier tun, dann ist das gar nicht schlimm, Sklave zu sein. Im Gegenteil, wenn ich Christi Sklavin bin, bin ich sein Eigentum. Wenn mich Pfeile treffen, Worte, Taten, Verhalten, dann fühlt er sich angesprochen, denn ich gehöre ihm. Du konntest nicht einfach so über den Sklaven eines Nächsten überwegfahren, wenn er bestraft werden musste. Das war immer Aufgabe des Herrn. Das war nie Aufgabe irgendeines anderen. Nur der Besitzer durfte sich um diesen Sklaven und musste sich um diesen Sklaven kümmern. Sklave von Christus zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann an der Stelle. Denn dann arbeite ich nicht für mich selbst. Dann geht es mir nicht um mein Ansehen. Dann geht es mir nicht darum, irgendwie meine Gerechtigkeit zu machen oder vor Leuten gut dazustehen. Denn lasst uns ehrlich sein, ein Sklave hat noch nie für sich ein Baumwollfeld abgeerntet. Es war immer für andere. Wenn wir im Garten des Herrn arbeiten, arbeiten wir auch nicht für uns. Tun wir es doch, sagt Gott zu uns, haben wir unseren Lohn schon gehabt und es ist alles für nichts. Sklave Gottes zu sein, bedeutet von ihm zu ihm zu gehören, seine Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen, Abstand zu nehmen von allem anderen, von allem Eitlen, von allem, was wir eben tun können, wenn wir Sklaven Menschen sind. Dann geht's mir um Ansehen, dann geht's mir um Reputation, dann geht's mir um, wie stehe ich da, dann geht's mir darum, was denkt jemand von mir, dann muss ich mich um mich selber kümmern, immer und immer wieder. Und wir wissen, wie schnell wir in dieses Hamsterrad kommen und auch wo wir landen, wenn wir das versuchen. Wir versuchen es allen recht zu machen und merken am Ende doch, ich kann es nicht allen recht machen. Ich muss an der Stelle einfach nur mich auf Gott berufen und meines Gewissens treu sein. Dazu sind wir gerufen, zur Freiheit in Bezug von Christus. Was ist also eure Antwort? Wer bist du? In der Bibel ist die Lösung für all das, Christus in uns. Wenn wir Sklaven sind, dann sind wir Eigentum Gottes. Und wenn der Mensch sich persönlich angegriffen fühlt, wenn es an seine Sklaven geht, wie viel mehr wird Gott für uns sein? Wir dienen immer einem Herrn. Entscheiden wir uns heute wieder für denjenigen, der uns die Freiheit schenkt. Die Freiheit, die von außen vielleicht manchmal so aussehen mag wie Knechtschaft. ich tue dies nicht, ich trinke das nicht, ich esse dieses nicht, ich verzichte hier oder da drauf, aber die insgeheim immer ein Segen sein möchte. Gott will uns Leben im Überfluss schenken. Wenn das mein Herr ist, möchte ich gerne sein Sklave sein. Dann besteht darin eine Verheißung. Diese Verheißung möchte ich gehen, die möchte ich erleben, in der möchte ich stehen. Im Vertrauen darauf, dass Gott zu seinem Wort steht und es auch hält. Und damit auch zu mir, wenn ich zu ihm stehe. Amen.